haben derzeit 14.534 Erkrankte. Das ist ein Plus im Vergleich zu gestern von 0,8%. Das ist einmalig in Europa, muss man dazu sagen. Und wir sind seit Tagen jetzt in diesem Bereich rund um 1% Steigerung pro Tag.
Das Coronavirus hat Österreich fest im Griff. Seit 5 Wochen ist das Land im Ausnahmezustand. Nun wurde bekannt, dass zwar bald Museen und Bibliotheken wieder geöffnet haben, aber Festivals wie die Salzburger Festspiele ausfallen. In diesem Podcast sprechen wir regelmäßig mit Menschen, die in völlig unterschiedlichen Situationen mit dieser einmaligen Krise konfrontiert sind. Mein Name ist Rainer Fleckl und gemeinsam mit meinen Kolleginnen und Kollegen treffe ich immer wieder eine kleine Auswahl. Die Protagonisten werden regelmäßig wiederkehren. Was bereitet Ihnen Sorge? Was macht Ihnen Hoffnung? Heute sprechen wir mit Daniel Horak, der Unternehmer dabei unterstützt, Umsatzausfälle mittels Schwarmfinanzierung zu überbrücken. Die von der Regierung aufgesetzten Fonds sorgen bei vielen Unternehmern für, gelinde gesagt, Unmut. Im fernen Ecuador haben wir eine Österreicherin erreicht, die von der Lage im Andenstaat erzählt, wo mittlerweile Leichen auf den Straßen liegen bleiben. Und gleich zu Beginn reden wir mit Albin Lindner, der ein Handelsunternehmen leitet. Er kennt sich mit den so begehrten Gesichtsmasken aus und wundert sich über den sogenannten Selbstkostenpreis von 1 Euro, den etwa der Rewe-Konzern seinen Kunden verrechnet.
Ich bin eigentlich der Maßnahme gegenüber positiv aufgeschlossen, aber natürlich hätte man möglicherweise es auch früher kommunizieren können oder schon ankündigen können, dann hätte es vielleicht nicht dieses Chaos gegeben, dass es zum Zeitpunkt des Starts gar nicht ausreichend Masken gegeben hätte und so weiter. Wobei die Lösung, dass man dann einen Schal vor den Mund tut, ja, eine gute Zwischenlösung ist es. Es wird niemand dann trotz allem daran gehindert, einkaufen zu gehen, selbst wenn er jetzt nicht im Besitz einer Maske ist. Was mich ein bisschen mehr irritiert, ist die Tatsache, dass die Verkaufspreise im Handel offensichtlich nicht die Einkaufspreise sind. Also Selbstkosten wird kommuniziert. Das würde einen sehr teuren Einkauf, wenn das wirklich 1 Euro im Einkauf kostet, würde einen sehr teuren Einkauf gleichkommen, der nicht den Marktgegebenheiten entspricht. Also hier, denke ich mir, wäre noch einmal eine Nachschärfung auch durch den Gesetzgeber, der verpflichtend zum Einkaufspreis die Abgabe der Masken einfordert, eine Möglichkeit, um den Konsumenten hier nicht zum Handkuss zu bitten in dieser Situation. Wenn jemand im größeren Stil einkauft, kann er im besten Fall die Maske, sage ich, um 25 Cent kaufen und jetzt im schlechtesten Fall um 45 Cent. Ich weiß, dass es alles mit Administration und so weiter mitunter begründet wird, aber ich finde gerade in einer Situation wie dieser, dass man jetzt nicht auf den Kosten sitzen bleibt, das verstehe ich. Aber dass man es als Handelsartikel mit einem Deckungsbeitrag, der deutlich über jenen des Standardsortiments liegt, handelt, das kann ich irgendwo nicht verstehen. Sondern da bin ich der Meinung, dass man wirklich das als Serviceartikel, der neutral über die Bühne gehen sollte, abgewickelt wird. Also eine Kostenneutralität ist völlig nachvollziehbar. Ein geringes Handling-Fee wäre auch nachvollziehbar, das kann bei 10% liegen, aber wenn der Gap auf 100% und so geht, also eine Verdoppelung des Einkaufspreises, dann kann ich ihm halt schwer nachvollziehen. Ich weiß, es ist auch ein bisschen ein heißes Thema und das werden auch nicht alle gerne hören, dass ich das mit den Masken, mit den Preisen anspreche im Handel. Und ich denke mir, man muss auch kritisch manche Dinge ansprechen, weil viele sind ja paralysiert in der Situation und wagen sich nicht aus der Deckung heraus. Gerade in Zeiten wie diesen braucht es ein bisschen mutige Schritte und Aussagen, damit sie das ganze Thema wieder ein bisschen normalisiert. Und deswegen bin ich da ein bisschen proaktiver in der Wortmeldung, als es vielleicht andere sind, weil ich der Meinung bin, dass das auch eine Bürgerpflicht fast ist. Das hat gar nichts nur mit dem Geschäft zu tun, sondern Meinungsvielfalt auch in der Krisensituation, die jetzt nicht kontraproduktiv ist, ja, sondern eher für die Gesellschaft ja einen Beitrag leisten soll, der uns weiterbringt, die ist gewünscht und deswegen versuche ich sie auch einzubringen. Und ich glaube, dass das auch in Zukunft viel gefragter sein wird, dass Verantwortungsträger die Dinge beim Namen nennen, ohne stark zu taktieren. Jetzt weiß ich, dass in Krisensituationen da auch Profis vielleicht in der Beratung am Werk sind und sagen, das muss man deeskalieren und da darf man nicht dieses oder jenes. Aber das kann man auch überspitzen. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass diese Kultur des offenen Dialogs und der Meinungsvielfalt in einem konstruktiven Umfeld ein wesentlicher Bestandteil eines Learnings auch aus so einer Krise sein kann, der uns als Gesellschaft weiterbringt.
Besonders schlimm ist die Lage in Ecuador. Aus dem südamerikanischen Land erreichen uns Bilder, die Leichen auf den Straßen zeigen. Gerade im Epizentrum an der Pazifikküste, wo über die Hälfte der offiziell bisher 8000 Infizierten gezählt wurden, eskaliert die Lage. Die Bestatter kommen mit ihrer Arbeit nicht mehr nach. Zuletzt barg eine Spezialeinheit aus Häusern 800 Leichen. Etwas besser scheint die Situation noch im Hochland von Ecuador, wo wir eine Österreicherin erreicht haben.
Ich komme aus dem Bezirk Riedel-Innkreis und habe mich im Februar 2015 dazu entschlossen, dass ich nach Ecuador gehe. Geplant waren eigentlich 4 Monate, jetzt sind es schon 5 Jahre. Ich bin in Quito, in der Hauptstadt von Ecuador, und arbeite seit im Juni, werden schon 4 Jahre, bei einem Tour-Operator. Also mein Chef ist Holländer und der hat vor circa 20 Jahren die Reiseagentur aufgebaut und wir bieten eben Reisen in Ecuador, im Land und auch den Galapagos-Inseln an. Wir haben dort 6 Kreuzfahrtschiffe. Also in Ecuador gibt es eine Ausgangssperre, die ist von 14 Uhr bis 5 Uhr am Morgen am nächsten Tag. Und wenn man sich so mit daran hält, dann gibt es Geldstrafen bis zu $6,000 oder eben 3 Jahre Gefängnis. Außerhalb von der Ausgangssperre kann man eben nur raus, wenn man Lebensmittel oder Medikamente kaufen gehen will. Und ja, Familien sollen nur eine Person dafür zuweisen, beziehungsweise ältere Menschen sollen gar nicht ausgehen. Und ja, viele Unternehmen machen jetzt Homeoffice. So wie wir auch. Also ich arbeite seit schon fast 1 Monat von daheim aus. Viele Unternehmen haben aber aufgrund Mangel der Liquidität beschlossen, auch Arbeitnehmer zu entlassen. Man darf ja nur bis 14 Uhr raus, wenn man Lebensmittel oder Medikamente kauft. Also ich gehe eventuell einmal in der Woche zum Supermarkt und einmal in der Woche zum Früchte- und Gemüseladen. Ansonsten, ja, ich bin daheim, arbeite von daheim halbtags. Jedes Leben hat sich ziemlich verändert, weil man ist einfach nicht mehr sozial, man kann nicht mehr raus, man kann nicht mehr in Cafés gehen, man kann sich nicht mehr mit Freunden treffen. Es ist schon ein bisschen schwierig, ehrlich gesagt. Ich gehe halt dann jeden Tag auf unsere Gemeinschaftsdachterrasse, die zur Sonne tanken, nehme ein Buch mit, mache dort oben Sport. Aber man merkt einfach schon, dass einem die Bewegung fehlt, weil ich bin überhaupt ausgelastet, schlafe schlechter. Ich glaube, es ist jetzt eine Sache, wenn man für sich selber entscheidet, ob man jetzt daheim alleine sein will oder ob jemand sagt, nein, man darf jetzt nicht mehr raus. Also ich habe jetzt nicht Angst, dass ich mich infiziere, habe ich nicht wirklich. Wenn ich mich jetzt wirklich infizieren sollte, glaube ich, macht man ein bisschen Sorgen, falls ich ins Krankenhaus kommen sollte, weil, ja, man ist ja doch in einem anderen Land. Es steht vielleicht nicht direkt, was dann die Leute einem sagen wollen. Ich persönlich will mich mit dem Thema jetzt nicht den ganzen Tag beschäftigen und schaue jetzt nicht den ganzen Tag irgendwie Nachrichten an, scroll in mein Facebook immer dumm und suche nur nach Corona-Virus-Themen.
Daniel Horak hat uns bereits in einer früheren Podcast-Folge über die Finanzierungsprobleme vieler Unternehmer berichtet. Vor rund 2 Wochen hat Conda deswegen eine Initiative gestartet.
Also es ist prinzipiell so, dass seitdem sehr, sehr viele Anfragen gekommen sind. Wir stehen jetzt bei über 200 das ist das eine, was passiert ist. Das heißt, wir sehen, der Bedarf ist auf jeden Fall da und es gibt auf jeden Fall das Thema, dass einfach Finanzierung eine der kritischen Herausforderungen gerade für Unternehmerinnen und Unternehmer sind. Und das ist das eine, was passiert ist. Auf der anderen Seite, was auch sehr spannend zu beobachten war, war, dass nach dem ersten Kontakt und quasi auch gemeinsames Besprechen, wie wir helfen können, dann einmal jetzt so eine Phase von so einer Woche, 10 Tagen des Zuwartens war, weil alle irgendwie gewartet haben, was kommt denn jetzt von der Bundesregierung an Hilfspaketen, an Unterstützung, was davon passt für mich etc. Und nach dieser Wartezeit ist es eigentlich dann Schlag auf Schlag gekommen. Wir haben letzte Woche, glaube ich, 13 oder 14 Zusagen von Unternehmerinnen und Unternehmern bekommen, dass sie eine Kampagne machen wollen, sind jetzt in Vorbereitung von 12 Finanzierungen, haben vor 2 Tagen mit der Vollpension das nächste Projekt gestartet, die für ihren Gastronomiebetrieb Geld einsammeln wollen und jetzt nach 2 Tagen, glaube ich, bei knapp 10.000 Euro stehen. Für das erste Unternehmen Starbike können wir wirklich uns glücklich schätzen, dass das so gut funktioniert. Die haben mittlerweile für ihr Fahrradunternehmen rund 100.000 Euro eingesammelt. Also das ist wirklich schön zu sehen, dass wir da einen Beitrag leisten konnten und bin natürlich guter Dinge, dass wir auch für die weiteren Projekte, die jetzt Schritt für Schritt alle starten werden, dort gut Geld einsammeln können, um den Weiterbestand zu sichern. Klar ist, dass einfach nicht eine einzige Finanzierungsquelle reicht für ein Unternehmen, sondern dass es ein Mix ist und deshalb eben auch unsere Art der Finanzierung notwendig und sinnvoll ist. Das ist das eine. Und das zweite ist auch bei den ganzen Hilfen, die es jetzt gibt, liegt halt, sagen wir mal, in den Feinheiten, die Krux verborgen, weil einfach nicht jeder Unternehmer, jede Unternehmerin dafür in Frage kommt. Und es teilweise dann auch länger dauert, als man sich das gewünscht hätte. Und deshalb ist es dann so, dass eben auch weitere Finanzierung notwendig ist. Und das, was halt auch wichtig ist, ist zu sagen, dass es ja einen Unterschied gibt, ob ich jetzt eine Bankfinanzierung habe, die im Endeffekt Fremdkapital bedeutet, sprich irgendwann selbst gestundet wird oder sonst was, dann wieder die Zinsen und die Tilgung zahlen muss oder halt ein bisschen risikotragenderes Modell, das eben auch die Möglichkeit hat, wenn die Schwierigkeiten länger dauern oder ähnliches, quasi Ruhe zu bewahren. Und da macht einfach der Mix zwischen Eigen- und Fremdkapitalinstrumenten Sinn. Und da bieten wir einfach auf der eigenkapitalnahen Ebene eine Ergänzung. Ich glaube, dass jetzt prinzipiell in der Bevölkerung so ein bisschen dieses Durchhalten jetzt schon an seine Grenzen stößt und das natürlich ist jeder Unternehmer, jede Unternehmerin auch Mensch. Und ich glaube, da kommt jetzt einfach die Kombination aus 4-5 Wochen Quarantäne, Homeoffice, sehr vielen sozialen Einschränkungen in Kombination mit unternehmerischen Schwierigkeiten kommt da zusammen und das führt natürlich dazu, dass jetzt quasi dieses Durchhalten Schritt für Schritt bröckelt und natürlich gleichzeitig halt oftmals dann halt die Finanzierung länger dauert. Schwierigkeiten mit irgendwelchen Beihilfen kommen etc. Also das führt schon dazu, dass es zurzeit immer wieder dann auch Misstöne gibt. Nichtsdestotrotz muss ich sagen, ist es trotzdem nach wie vor aus meiner Sicht das Gefühl da, dass das Durchhalten auf jeden Fall die oberste Parole ist und dass jeder versucht, sein Bestmögliches zu tun, um hier quasi auch einen Beitrag zu leisten. Also jeder, der irgendwie kann und irgendwie unterstützen kann, versucht das, glaube ich, zurzeit und gleichzeitig jeder, der es irgendwie schaffen kann, seine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zu behalten, versucht das auch bestmöglich. Also das sehe ich schon sehr, sehr positiv in Summe.
Hintergrundinformationen und größere Zusammenhänge haben wir für Sie, wie gewohnt, auf unserer Website addendum.org aufbereitet. Dort finden Sie auch die große datenjournalistische Analyse, die zeigt, wo sich das Coronavirus ausbreitet. Abonnieren Sie uns auf Apple Podcasts oder wo auch immer sonst Sie Podcasts hören. Und hinterlassen Sie uns eine Bewertung. Und bleiben Sie nicht nur möglichst optimistisch, sondern vor allem gesund.